95. Folge, 5 Folgen noch bis zur 100. Und bevor wir auf die 100. losgehen, haben wir heute wieder mal gesagt, wir holen uns mal einen Gast rein. Beziehungsweise, wir wurden gefragt, haben wir jetzt gerade mal rausgefunden.
Wir wurden gefragt, ja. Herrlich. Ein ganz besonderer Gast, wenn man sich die Vita so anschaut. Sehr spannend, wie viele Schnittstellen und Nicht-Schnittstellen es zum Rettungsdienst gibt. Und dann dachten wir, da müssen wir mal drüber sprechen. Also ein sehr aufregender Lebenslauf. Man könnte auch irgendwie meinen, so die Karriere rückwärts.
genau. Vielleicht. Wen wir da eingeladen haben, das seht ihr gleich nach dem Intro. Dann stellen wir sie euch nämlich vor. Bis gleich.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Split.
Ihr habt es wahrscheinlich schon auf dem Albumcover gesehen. Da sieht man ja schon, wen wir mit dabei haben. Und es freut uns, es ist eine Ehre, muss man schon fast sagen, ja, dass sie mit dabei ist. Die Nicola Winter.
Die Nicola Winter, so der klassische Fall von, man hat irgendwie eine Teilzeitkraft auf dem Rettungswagen und fragt, was machst du so? Ja, ich flieg eigentlich hauptberuflich Eurofighter. Dann so, hä?
Ja.
Was machst du im Rettungsdienst? Aber herzlich willkommen, Nicola, darüber sprechen wir gleich.
Hallo, Luis, Chris, schön, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Und erstmal, der Chris hat es ja hier extra reingeschrieben, Happy Birthday nachträglich. Also Schande über mein Haupt, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Du hattest am 10. März Geburtstag.
Ich hatte am 10. März Geburtstag, genau. Ich bin 18 Jahre alt geworden. Ich habe schon ein paar Tage, ein paar Umrundungen um die Sonne hinter mich gebracht. Aber,
ja, sehr schön, ja. Das ist schön. Als du damals die Pilotenausbildung bei der Lufthansa machen wolltest, ne, da wurdest du ja einfach abgelehnt, weil du 5 Zentimeter zu klein warst. Und ich glaube, heute, da beißen die sich so richtig in den Hintern, wenn sie so sehen, was für eine Karriere du gemacht hast. Darüber wollen wir heute unter anderem reden. Also sie ist heute die, man muss schon sagen, eine der erfolgreichsten Pilotinnen Deutschlands. Das, was meine Recherche so rausgebracht hat. Ist das so richtig oder bist du da eher so, ach nee, gar nicht?
Ja gut, was ist erfolgreich als Pilotin? Ja, das sind wir so Definitionen wie, ihr seid die erfolgreichsten Rettungsdienstler in Deutschland, ne? Zumindest ach, die mit nee. Den meisten Followern. ja. Ich weiß nicht, ob die mit den meisten Saves, ja, das ist immer spannend. Tatsächlich habe ich mich bei der Lufthansa nie beworben, weil ich schon wusste, dass ich diese Einstellungskriterien nicht erfüllen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Lufthansa nicht ärgert, weil zivile Piloten und Militärpiloten komplett unterschiedliche Mindsets haben. Du brauchst da unterschiedliche Charaktere. Und mein etwas forscher Charakter passt vielleicht eher zum Militär und zum Rettungsdienst als zur Lufthansa.
Ah, die gemütliche Lufthansa also. Ich verstehe. Die wollten dich nicht, die brauchten nicht so einen Highsport.
Und man muss ja auch ganz klar sagen, das ist ja immer so dieses, wofür es gut war. Also letztlich den Weg, den du jetzt beschritten hättest, den hättest du wahrscheinlich sehr nicht beschritten, wenn du jetzt schön A320 Kurzstrecke fliegen würdest.
Ja, das habe ich ganz oft in meinem Leben gelernt, dass ich mich erst sehr ärgere, dass eine Tür nicht aufgeht oder wieder zugeht und sich hinterher herausstellt, oh Gott sei Dank, das war genau das Richtige, weil das, was ich mir im ersten Moment eingebildet habe, war gar nicht die eigentliche Erfüllung, sondern dann diese Herausforderung anzunehmen, zu gucken, okay, wie kann es denn noch gehen? Und klar, war Militärflugzeuge fliegen, schnelle Jets, Überschall, Rollen und Loopings in der Luft. Bisschen lustiger als bei der Lufthansa zu fliegen. Und es ist gar nicht so das Gemütliche bei der Lufthansa, sondern die denken natürlich, müssen sie auch extrem konservativ, extrem sicherheitsverliebt und in ihren Richtlinien und so ein bisschen kreativ mit Piff Probleme lösen. Oh, das ist da nicht gefragt.
Okay.
Wow. Direkt also, der erste Hint. Aber bevor wir da zu tief reinsteigen, erstmal vielleicht auch der eine oder andere, der sich fragt, gut, mal fliegt sie denn jetzt in Eurofighter? Wo ist jetzt die Schnittstelle zum Rettungsdienst? Könntest du denn einmal ganz kurz nur deinen Lebenslauf vorstellen? Insbesondere, was hast du eigentlich noch nicht gemacht?
Also die ganz kurze Version ist, ich war 14 Jahre lang bei der Bundeswehr Kampfflugzeugpilotin und Fluglehrerin. Und habe dann, ich habe studiert Luft- und Raumfahrttechnik, habe dann eine Ausbildung gemacht zur Rettungssanitäterin und bin ein paar Jahre in Köln im Regelrettungsdienst gefahren, auch in jedem Arbeitszeitmodell, also als Aushilfe in Teilzeit, mal kurz in Vollzeit. Und habe das sehr, sehr gerne gemacht. Im Moment fahre ich tatsächlich nicht und finde das wahnsinnig schade.
Wie kam das mit dem Rettungssanitäter? Dachtest du dir, ich habe jetzt mal Lust auf eine komplette Veränderung? Oder fandst du einfach das Blaulichtauto so cool und die Leute, die da drin sitzen? Oder wie kam das?
Ja, im Prinzip, ja. Denkst du so, ich glaube, wenn man Pilotin wird, dann verlässt einen auch das innere Kind nie. Ja, auch Piloten sind extrem kindisch sowieso. Und ich habe schon so mit 18, 19 lange darüber nachgedacht.
Das macht sympathisch.
Ja, auch Medizin zu studieren und was mit Menschen zu machen. Ja, und habe mich dann eben dagegen entschieden und bin lieber zur Bundeswehr gegangen. Auch weil man da Dienst an der Gesellschaft hat. So, aber das ist sehr abstrakt, ja, dieses Sicherheitsgefühl, was wir liefern. Das hinterlässt im Alltag jetzt nicht immer so eine große Befriedigung. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ganz ehrlich, noch Medizin zu studieren. Ja, so Mitte 30 Jahre lang. Und dann guckt man ins Krankenhaus, denkt sich so, das ist so mittelmäßig attraktiv, der Beruf. Was ist die niedrigste Schwelle, um auch was Medizinisches machen zu dürfen? Rettungsdienst. Außerdem finde ich das Rumdüsen mit so einem Auto schon ganz lustig, ehrlicherweise. Ich mag auch den Faktor, dass du eben immer, dass du ja nicht weißt, was kommst. Ja, die Geschichten aus dem echten Leben, selbst nur die paar, die ich jetzt als Teilzeit-Nebenbeikraft in 2-3 Jahren Rettungsdienst erlebt habe, ja, die passen ja schon wieder in, ganze Bücher schreiben. Und das fand ich da wahnsinnig spannend. Auch die Erdung, das Bodenständige, die Arbeit mit den Menschen, also auch mit den Kollegen. Ich habe dann zeitgleich mit dem Rettungsdienst auch an so einer ganz tollen, super fancy Strategieberatung gearbeitet. Und da sind die Leute echt abgehoben und anstrengend. Und da ist diese Konfrontation mit dem echten Leben genau das Richtige. Deswegen vermisse ich das auch im Moment so.
Also quasi, um die Bodenständigkeit zu behalten und dich selbst mit abzuheben, so mit dem Kampfjet. Klasse, also wirklich toll, dass du da so die Schnittstelle gefunden hast für dich, dass du da mit reingekommen bist, dass du das auch mitgemacht hast, weil ich meine, man hört ja immer vieles aus dem Rettungsdienst, wir berichten ja auch immer daraus. Gab es so Einsätze, die dir im Gedächtnis geblieben sind, so die typischen Fragen, die man so als Rettungsdienstler bekommt?
Ja, das fand ich immer sehr lustig. Also sowas Absurdes. Die erste Frage, die einem jeder stellt, kennt ja auch, na also ich könnte
dich
das
könnte
nicht.
Ich könnte dich nicht. Was war der schlimmste Einsatz?
Und so, durch. Ja. Wenn das dein eigenes Kind ist und das blutet, ja, dann würdest du dich nicht drum kümmern. Was redest du? Und da finde ich eher, dass man sagen müsste, wenn alle, die sagen, ich könnte das nicht, ihr müsst jetzt alle Rettungsdienstler werden, damit ihr lernt, wie das geht, um im echten Leben auch mal ein bisschen patent, ne, so agieren zu können. Da habe ich mir auch nie Sorgen gemacht. Ich hatte ja das Glück, ich weiß nicht, natürlich kommt es vor, dass Menschen im Einsatz traumatisiert werden, aber das ist jetzt auch nicht Alltag. Ja? Also man muss da gut mit umgehen, wenn das passiert, aber ich bin da jahrelang ganz fröhlich gefahren. Man hat schon Einsätze, wo das für den betroffenen Patienten eine ganz schlechte Nummer ist. Aber ich weiß nicht. Mit gesundem Abstand funktioniert das sehr gut. Mir sind ja viele Einsätze im Gedächtnis geblieben, aber eher, weil sie menschlich interessant waren. Auch ein paar sehr hart unnötige Einsätze, wo man sich hinterher, boah, wie lebensunfähig kann man sein, dass man in so einer Situation den Rettungsdienst ruft.
Aber relativ, relativ interessant, dass du das so siehst mit dem, es kann jeder, weil das sage ich ja auch immer, deshalb glaube ich auch, so ein Zivildienst wäre nicht verkehrt, die Leute denken immer, sie könnten es nicht, aber wenn man dich jetzt da hinstellt in der Uniform und auf einmal merkst du bist hier das letzte hoheitliche Organ, das irgendwas tun kann, weil nach dir kommt nichts mehr, könntest vielleicht noch einen Notarzt nachbestellen, so mit völliger Hilflosigkeit, aber nach dir kommt keiner mehr, dann kann man auf einmal ganz viele Sachen, und deshalb finde ich das immer ein sehr schönes Beispiel für Hands-on-Mentalität, die ja eigentlich im Rettungsdienst, eigentlich müssten alle Coaches Rettungsdienstler sein, die darüber sprechen, weil nur da lernt man, egal wie, einfach zu machen und nicht zu sagen, oh, das klappt nicht. So, das kennt man ja gar nicht im Rettungsdienst, das können wir nicht.
Ja, oder ich berufe erstmal ein Meeting ein, ne? Wir machen mal einen Arbeitskreis, wir schreiben mal eine E-Mail, wir setzen mal ein paar Leute CC, da hast du halt im Rettungsdienst keine Zeit dafür.
Ja.
Ja. Und jeder Einsatz ist anders und du kannst viele, viele Tipps und Tricks lernen, aber mitdenken hilft.
Das sind dann diese typischen NATO-Meetings, No Action Talk Only. Aber wo wir gerade bei NATO sind, ja. Du bist ja die zweite Kampfpilotin bei der Bundeswehr gewesen. Und das ist ja jetzt auch, da muss man ja sagen, wahrscheinlich gefühlt auch die erste Rettungssanitäterin im Rettungsdienst. Jetzt übertrieben gesagt, wirst du nicht gewesen sein, aber der Rettungsdienst ist da ja ähnlich konservativ. Wie war das so für dich? Wie war die Bundeswehr auf Frauen eingestellt? Und wie war das, nur unter Männern zu sein?
Ja, das sind tatsächlich verschiedene Aspekte. Ne? Die Bundeswehr sozusagen ist ja der Dienstherr, das übergeordnete System. Ich bin 3 Jahre nach der Öffnung der Bundeswehr für Frauen, war 2001, bin ich 2004 dazugegangen. Da waren die auf uns eigentlich gar nicht vorbereitet. Ja, da gab es auch in der Staffel, auf der Dienststelle, an der ich gearbeitet habe, gab es noch keine zweite Toilette. Das war dann ganz schwierig. Dann mussten wir uns das mit der Küchenhilfe teilen. Ist auch okay. Ja, da werden wir gerade noch überleben. Sie hatten auch ganz wenig Ausrüstung, die uns gepasst hat. Sie hatten aber, das fand ich sehr anstrengend, so einen vorauseilenden Gehorsam. Sie haben versucht, alles damals schon zu gendern und zu machen und vorzubereiten. Das, was ihr hier versucht, entspricht gar nicht meinen Bedürfnissen. Ja, wenn ich was brauche, dann sage ich es schon. Und auf der Arbeitsebene war das überhaupt kein Problem. Ja, das ist wie wenn jemand Neues sonst in die Einheit kommt. Man wird immer erstmal beäugt. Was macht der Neue, die Neue? Boah, eine Frau. Dann hat mal jemand zu mir gesagt, ja, Sie müssen das verstehen. Die Männer hier, die kennen alle keine Frau. Das fand ich schon ganz lustig. So, okay, mit wem oder was genau sind die alle verheiratet? Also das war lustig. Gerade jetzt mit den Gleichaltrigen damals überhaupt kein Problem. Und am Ende des Tages, ja, du bist klein, bist groß, bist dick, bist dünn. Es zählt ja nur die Leistung, die man bringt. Ist ja auf dem RTW auch so. Ja, nach einer Woche ist dieses Individuelle völlig egal. Und wenn es der hübscheste Mann ist oder der stereotypischste und er kann den Job nicht, dann bringt er niemanden weiter und dann hat die Gemeinschaft auch irgendwann mal ein Problem mit dem. Und genauso ist es im Flugzeug auch. Solange ich da einen guten Job mache, wurde ich da immer voll akzeptiert. Und dann steht die individuelle Charakteristik, so wer ist der Nerd, wer ist der Klugscheißer, wer ist der Clown, viel mehr im Vordergrund als jetzt Geschlecht oder Hautfarbe.
Ist es so, dass die Kollegen spaßenshalber, und du machst da wahrscheinlich auch mit, auch trotzdem mal so den einen oder anderen Witz machen, oder trauen die sich einfach nicht, so einen Frauenwitz zu machen, den man so typischerweise hat? Ist man da doch immer noch ein bisschen reserviert?
Ja.
Oder war reserviert, als du da warst?
Ja, ungefähr. Das hält bei so Piloten genau einen Tag. So ein guter Vorsatz. Ne, jetzt haben wir eine Frau, jetzt benehmen wir uns mal ein bisschen. Hält einen Tag. Dann ist das Thema durch. Und dann haben wir es natürlich schon so gemacht, weil man möchte jetzt auch ein normales Teammitglied sein und nicht, dass sich da alle die ganze Zeit unwohl fühlen. Dass wir schon, also Ulrike Fitzer, die war die Erste, ich war kurz hinter ihr die Zweite, wir immer versucht haben, so die dreckigsten Witze zu reißen. Und ehrlicherweise ist das als Frau ja auch lustig. Also warum sollte ich auf irgendwelche anzüglichen Witze, die kann ich auch über Männer machen, nicht lachen. Ja? Und gemeinerweise ist es halt, je politisch unkorrekt, desto lustiger. Es ist auch, und das vergessen viele Menschen außerhalb des Berufs, ja oft so ein Stressventil. Ja, ist ja auch im Rettungsdienst so. Wenn du über irgendeine Situation, die gerade ein bisschen doof war, einen Witz reißt, bedeutet das nicht, dass du es nicht in Wahrheit ernst nimmst. Aber man muss ja mal ein gesundes Ventil finden, um Dinge so loszulassen. Ja?
So einen Tag später bei der Bundeswehr hast du dann so,
also meine Damen und Herren, wir können jetzt wieder Frauenwitze machen, die finden das ganz lustig. Also Frauenwitze wieder erlaubt, Blondinenwitze ganz besonders hervorgehoben, danke.
Ach so, war das? Es ist ja ein weites Feld. Da bringt oft einer dann auch mal eine schöne Vorlage. Ich habe die dann immer gefragt, sag mal, sind jetzt Frauen bei der Bundeswehr, weil ihr auch mal wieder so einen Krieg gewinnen wollt?
Oh, da kommt also. Oh.
Ja. Puh, hat sie nicht gesagt.
Die Frauen mobben uns jetzt. Jetzt fangen die auch schon an.
Wie ist denn so ein typischer Alltag als Pilotin gewesen? Also es ist ja, denke ich, dann doch überhaupt nicht so wie im Rettungsdienst. Also ist ja, glaube ich, viel mit Briefen, Debriefen. Ich glaube, der Flug ist ja irgendwie so das Kürzeste eigentlich. Und wie war das so? Oder war das so, dass du morgens eingestiegen bist, hast dein Funkgerät im Eurofighter gehabt mit dem Kanal BOS-EU und hast die 2 gedrückt und dann ging es direkt los quasi. Ging der Melder und dann hieß es, fliegt mal da einen nahen Luftsupport.
Also wir haben sich mal zwei unterschiedliche Tagesabläufe. Der Alltag an dem Tag, an dem ich fliegen gehen darf, ist sehr durchstrukturiert. Da gibt es in der Früh ein Briefing für alle. Ja, das ist wie so ein Antreten, halt außer, dass wir sitzen dürfen und ein bisschen mehr gesprochen wird. Da wird das Wetter vorgestellt, die Besonderheiten im Luftraum an dem Tag, wer was übt. Ja, dann einer kriegt immer das rote Leibchen, die anderen kriegen das blaue Leibchen, die dürfen dann gegeneinander spielen. Dann wird die individuelle Mission gebrieft. Eine Stunde, wenn es einfach ist. Zwei, drei Stunden, wenn es eine komplexere Übung ist. Und dann geht man fliegen. Das braucht so, bis man sich angezogen hat, bis der Flieger gestartet ist, eine Dreiviertelstunde. Dann dauert der Flug eine Stunde, zwei Stunden. Und danach ist 2, 3 bis 6 Stunden Nachbesprechung. Weil wir nehmen alles auf, der ganze Funkverkehr, alle meine Displays, wie mein Flugzeug sich bewegt hat, wie das andere Flugzeug sich bewegt hat. Also man kann das komplett hinterher in der Simulation nachvollziehen, was passiert ist. Und wir gucken uns das sekündlich an, wer was gemacht hat, wann wer was wusste, wann wer was gesagt hat. Um zu gucken, wie waren die Entscheidungen, wie war das Ergebnis, wie ist das gelaufen. Und dann ist eigentlich der Tag auch wieder rum. Dann gibt es so schöne Tage, an denen man nicht fliegen gehen darf. Da darf man dann Stabsarbeit machen, Konzepte schreiben, ne, so wunderbare Dinge, die man halt auch so in so einer Wachleiterfunktion oder so machen würde. Und dann gibt es ja auch eine Bereitschaft. Das ist die Alarmrotte in Deutschland. Die sitzen einmal in Norddeutschland, einmal in Süddeutschland. Die werden gerufen, ja, da kommt ziemlich genau der gleiche Alarmton, wenn ein Flugzeug über Deutschland nicht das macht, was es soll und auf den Funk auch nicht reagiert. Das kommt aber vielleicht einmal im Monat vor. Da ist also dann das Wachleben tatsächlich völlig tiefenentspannt, weil man nicht damit rechnet. Das ist wie so eine krasse Landrettung, ne? Dass man nicht gerufen wird. Wenn es dann plötzlich losgeht, so, huch, was ist denn hier los? Dann haben wir eine Viertelstunde, um von der Alarmierung bis zum Start zu kommen. Ist also schon ein bisschen länger. Und ich habe tatsächlich auch keine zwei, aber ich melde mich halt dann auch normal auf dem Funk an. Das Geile ist, ja, ich brauche kein Blaulicht. Mir wird alles freigeräumt. Ich darf Überschall gehen. Dann düst du da mit 1500, 1600 km/h zu deinem Einsatzort. Ist aber so ein bisschen wie der ADAC der Lüfte, weil wir machen da nichts und wir sagen nur, hey, ist ja ein Flugzeug. Meistens erschrecken sich die Zivilpiloten dann sehr, wenn da plötzlich Kampfflugzeuge auf der Seite auftauchen. Also wir fliegen schon so 20 Meter ins Cockpit hin, wir winken mal rüber, so dudes, what the fuck, was machen wir da? dann gucken sie meistens. Und dann ist die Situation gelöst, dann kann man wieder.
Da hört ihr gerade so ganz gemütlich irgendwie Sailing von, oh, so, I am sailing. Oh, hallo, ja. Oh, ja, ja, sorry, ich mache den Funk wieder an.
Schon gewundert, warum keiner mit uns redet hier.
Meistens kriegen es die Passagiere zuerst mit, ne? Wir kommen so von der Seite, die Passagiere so.
Hinten schreien schon alle, klopfen an der Tür.
Das ist nicht lustig.
Was passiert hier?
Aber auch der Vergleich relativ lustig mit der Landrettung. Also man sieht, es gibt doch. Also deshalb finde ich das wieder faszinierend, weil man merkt dann irgendwie, dass so verschiedene Persönlichkeitstypen dann sich doch immer wieder so begegnen im Leben. So wie wir uns jetzt zum Beispiel begegnen, weil du dann irgendwie den Rettungsdienst auch interessant findest als Kampfpilot. Und also finde ich einfach sehr interessant, dass sich dann diese Leute jetzt dann immer so in diesen gleichen Umfeldern aufhalten.
Das ist super erstaunlich, vor allen Dingen, wie viele so aus dem Rettungsdienst kommen. Oder?
Es ist schon ein bisschen die gleiche Mentalität. Ja, es ist eine ähnliche Mentalität von Menschen, die Lust darauf haben, Dinge tatsächlich zu tun. Sagen, okay, ich möchte was Operatives machen. Ja, ich möchte, dass hier was passiert und ich möchte nicht nur den ganzen Tag am Computer sitzen und nur intellektuell Papier produzieren, sondern schon mal rausgehen. Es darf auch ein bisschen dampfen und rauchen und ja, ein bisschen Action darf dabei sein.
Wie war es dann, dein erstes Mal in einen Kampfjet zu steigen und du diese G-Kräfte und sowas zu spüren? Das macht man ja nicht, man steuert den ja erstmal nicht alleine, denke ich mal. Ne? Man fliegt ja oft mit als Co-Pilot und kriegt das so mit.
Das sind schon einsätzige Kampfflugzeuge. Man wird da ja lange hingeführt. Also wir fangen auf einem kleinen Flugzeug an, 6 Monate, dann wird das Flugzeug ein bisschen größer und schneller, nochmal 6 Monate. Dann ist man so grundbefähigt. Ja, dann darf man sich, ich bin Pilot, und dann bekommt man sein taktisches Einsatzmuster. Und man darf am Anfang, ich glaube, wir haben 3 oder 4 Flüge in einem Zweisitzer mit einem Fluglehrer hinten drin. Nach der ganzen Vorausbildung wäre das aber schon eine große Klatsche, wenn er oder sie dann das Flugzeug wirklich übernehmen und steuern muss. Sondern es ist dann nur noch der Sicherheitsbeobachter. diese modernen Flugzeuge sind auch wahnsinnig einfach zu steuern. Also da ist jeder RTW schwieriger zu fahren. Das ist Flugzeug, man hat einen Schubhebel, der macht laut, leise, ja, schnell, langsam. Und so ein Stick, wie so ein Joystick, ist halt oben, unten, links, rechts. Und das ist es auch. Und das Flugzeug fliegt sich quasi von alleine, weil ich mit den ganzen Informationen, die ich sonst bekomme, das Radar, wer fliegt alles um mich rum, wo sind meine Freunde, wo sind die Gegner, so gefordert bin, dass das nicht mehr schwierig sein darf. Was da absolut abgefahren ist, gerade im Eurofighter, und da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung, als ich den fliegen durfte, ist nicht die Beschleunigung auf der Bahn. Also ein Kampfflugzeugtriebwerk, so ein Jettriebwerk, braucht ziemlich viel Luft, damit es viel Beschleunigung macht. Aber der hat mehr Schub als Gewicht und damit kann der senkrecht in den Himmel, wie so eine Rakete, und wird dabei auch immer noch immer schneller. Also ich starte und dann geht es einfach 90 Grad nach oben. Und man liegt dann ja so quasi drin, ne? Also Boden ist unter einem, vor einem ist nur blau und kann so auf die Erde zurückgucken. Und dann denkt man sich schon so, das ist geil. Das macht richtig Freude. Und ungefähr genauso viel Zeit habe ich übrig, weil dann muss ich mich schon wieder beschäftigen mit, wo ist mein Funk, wo muss ich überhaupt.
Ich habe das auf dem Video gesehen von der Bundeswehr, die haben das gezeigt, geht das so hoch und runter, also wirklich so richtig steil. Und dann hast du gesagt, so, oh cool, so senkrecht, das könnte man ja auch mal noch weitermachen als nur so ein paar Kilometer hoch, sondern warum nicht einfach den Orbit verlassen oder beziehungsweise die Erde verlassen und dann hochzugehen. Da hast du dann einfach gesagt, okay, ich würde jetzt gerne doch noch Astronautin werden, das kam noch dazu. Also sie nicht nur Kampfjet-Pilotin, Rettungssanitäterin, nein, sie will auch noch raus ins Weltall.
Ja, aber es passt ja tatsächlich wieder zusammen. Also ich wollte tatsächlich als Kind gar nicht unbedingt Astronautin werden, das kam mir zu weit weg vor. Also Pilotin, das ist Kindheitstraum. Und dann habe ich irgendwann so mit 20, 21 gelernt, dass sehr viele Astronauten vorher Piloten waren. Oh cool, das kannst du auch. Ich bin ein großer Star Trek, Star Wars Fan. Und so an diesem Aufbruch der Menschheit irgendwie zur Final Frontier, ja, die letzte Grenze da mitzumachen, fände ich wahnsinnig spannend. Das Coole ist ja wieder, auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, in so einer Rakete sind ja nur Astronauten. Aber auch Menschen, die gesundheitliche Probleme haben. Das heißt aber, du kannst ja kein RTW rufen, du kannst auch keinen Notarzt rufen, also brauchst du Menschen mit ganz viel rettungsmedizinischem Fachwissen. Das bringt mich also weiter, ja. Natürlich die Astronautengeschichte andersrum hilft vielleicht auch im Rettungsdienst ruhig zu bleiben. Aber richtig Ahnung davon zu haben, was ich tue, allein einfach mal Blut abzunehmen, ja, oder einen Zugang zu legen, ist tatsächlich Grundwissen, nötiges Grundwissen für Astronauten und hat dann schon wieder geholfen, auch in der letzten Auswahl dann tatsächlich dran zu kommen.
Das heißt, so die medizinische Komponente könnte dann auf der ISS nachher auch helfen, weil man forscht dort ja, man ist ja nicht nur da, um einfach mal aus der, wie heißt denn die Kuppel, wo man mal kurz rausgucken kann.
Aus der Kuppel kannst du rausgucken.
Ja, genau, da mal rauszuschauen, so für ein paar Stunden, Tage, sondern ihr forscht dort ja. Ne? Und würdest du dann in diesen medizinischen Bereich kommen, gerade als Frau? Gendermedizin ist ja hier auch gerade wieder so das Ding, dass das mit erforscht wird.
Ist geil, dass man es, ne, Medizin für Frauen, die 51% der Menschheit ausmachen, Gendermedizin nennt. Das finde ich gut. Wir so Frauen machen ja im Übrigen das Menschen.
Nein, man nennt ja Gendermedizin, man sagt ja, indem man eben über das männliche
dünnes
Geschlecht
hinweg guckt. Christian, dünnes Eis. Ja.
Nein, finde ich nicht. Ich finde, das ist ein offizieller Begriff. Aber ja.
Meistens ist so ein männliches Geschlecht ja auch nicht so groß. Ne? Kann man einfach drüber hinweggucken. Also die Medizin für die Mehrheit der Menschen. Ja, natürlich. Also es sind ja immer nicht so viele Astronauten im Orbit. Und es sind zwei Dinge. Zum einen, medizinische Forschung wird an jedem Astronauten gemacht. Egal, welche Nationalität, es wird immer alles aufgenommen. Es wird sehr viel getestet, vom Augeninnendruck zur Osteoporose, Knochenschwund, kardiovaskuläre Themen. Es sind auch einfach geile Probanden da oben, weil du hast 100% Compliance. Die sind komplett überwacht. Du weißt genau, wie viel Luft atmen die, wie viel, ne, Ausscheidungen haben die. Es ist komplett videoüberwacht. Also du weißt jederzeit, wann irgendwelche Medikamente genommen werden und so weiter. Das ist die eine Komponente. Sehr wichtig. Es wird ganz viel Blut abgenommen. Alles andere, was du Menschen so zu medizinischen Testzwecken abnehmen kannst. Ja, selbst Knochenmaterial.
Das haben wir hier unten auf der Erde auch, nennt sich Big Brother, aber eben im nicht so professionellen Bereich. Ja.
Genau, aber es ist Big Brother in Space. Auch ein bisschen teurer, mit mehr Sinn. Das andere ist aber, dass du eben jederzeit da oben auch einen echten medizinischen Notfall haben kannst. Vom Zahn, der schmerzt theoretisch, bis zu Reha, die jemand, ne, kriegst einen Stromschlag, es kann brennen, kann da jemand reanimationspflichtig werden. Sagen, was mache ich denn jetzt? Es ist immer mindestens einer der Astronauten an Bord, tatsächlich ein Arzt, aber wenn jetzt der Arzt reanimationspflichtig wird, ist auch wieder nett, wenn jemand anders zu drücken anfängt. Krass. Was in Schwerelosigkeit gar nicht so einfach ist, weil wenn du anfängst zu drücken, dann drückst du den ja nur weg, der fliegt dir ja davon. Ja, den musst du erstmal irgendwie festmachen. Das ist dann auch wieder eine spannende Sache.
Okay, wie macht man eine Reanimation? Also drückt man den dann einfach an die Wand der ISS oder hat man da so einen Autopuls, so einen Lukas, was ja durchaus Sinn ergeben würde, weil man wird dann ja quasi zusammengepresst. Wie würde sowas so funktionieren? Ich denke mal, die eine oder andere
das
Frage.
Das würde Sinn ergeben. Ich glaube, sie haben keinen Lukas. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Aber du kannst halt jemanden wieder auf eine gerade Fläche dann festmachen. Also sie haben ganz viel so Bungee-Cords und Klett. Ja, und machst den fest und dann kannst du drücken. Dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt der Plan? Du brauchst mindestens 6 Stunden, um von der ISS auf den Boden zu kommen, wenn du dich sofort in die Kapsel begibst. Und dann würdest du auch irgendwo ankommen, wo du gar nicht hin willst. Also du musst sozusagen die ganze Rettungskette selber stemmen. Gibt keinen Maximalversorger in der Nähe. Ja. Es gibt sehr, sehr viele Medikamente an Bord. Es gibt alles, was man sich wünschen kann, kannst du da verabreichen. Aber wenn das nichts bringen würde, wäre das so ein bisschen das Ende der Geschichte. Kam noch nicht vor, ja, kam in dem Umfang noch nicht vor. Aber auch ein Blinddarm oder so, ja, könnte man jemand haben. Also ein bisschen operieren im
All. Sehr interessant, da gibt es dann nichts mit, wir rufen mal im Schockraum Pluto an, vielleicht können die. Nächster Schockraum ist Erde.
Ich stelle mir auch so eine Pluto, also wenn du operierst oben im All, schneidest dann auf und das Blut kommt dann so in Tröpfchen nur raus, weißt du, es bleibt ja nicht unten und läuft weg, sondern, ach fuck, jetzt haben wir hier eine neue Dekoration hier in der ISS, hätten wir mal den Blinddarm drin.
Wenn man da operiert, würde man Blinddarm da rausnehmen? Ich denke nicht. Also das ist ja...
Ja, das kommt schon drauf an, also unter Umständen schon. Jetzt, wenn man über die ISS spricht, die ISS fliegt im niedrigen Erdorbit in 400 Kilometern Höhe um die Erde, wie gesagt, du brauchst 6 Stunden, bis du wieder am Boden bist, wenn du es ein bisschen besser timest, dass du irgendwo bist, 8 oder 10 Stunden. Da kann man so einen Blinddarm schon aushalten. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass die Menschheit wieder zurück zum Mond möchte, ja, nächstes Jahr sollen die ersten Astronauten auf dem Mond rumlaufen, da brauchst du mindestens 3 Tage, bis du wieder zu Hause bist. Irgendwann, wenn der Blinddarm raus muss oder irgendwas, muss er raus. Also du brauchst dann schon Leute, die diese Prozeduren beherrschen und du musst auch das Equipment mitbringen, um sowas durchzuführen. Auch um einen Bruch so vernünftig zu stabilisieren, dass jemand den Start vom Mond, den Flug zurück und den Wiedereintritt in die Atmosphäre mitmacht und überlebt.
Krass, ja. Das sind alles so Komplikationen, wo man, da denkt man erstmal nicht drüber nach.
Ja, ist ein großes rettungsmedizinisches oder Notfallmedizinstück.
Aber warum wollen wir eigentlich auf den Mond? Das frage ich mich jetzt. Was haben wir eigentlich alle mit dem Mond? Also
warum wollen wir auf den Mond?
Ich finde den Mond jetzt irgendwie nicht so schön, wenn ich mir jetzt so die Bilder anschaue, sofern sie echt sind. Aber
Verschwörung.
Ja, genau. Aber also ich würde jetzt irgendwie nichts reizen. Da alle reden immer vom Mond und vom Mars, aber was, also... Was will man denn da?
Ich glaube, das ist eine sehr alte Menschheitsgeschichte und der Drang, einfach weiterzukommen. Es geht ja nicht um den Mond, um dieses Gestein an sich, sondern es ist halt so der nächste Stein. Ja? Und wir sind Menschen und nicht Affen, weil irgendwann vor ein paar hunderttausend Jahren unsere Vorfahren sich überlegt haben, was ist eigentlich hinter der nächsten Biom? Wo kann ich da noch hinlaufen? Wo geht's hier hin? Und selbst, dass es von Afrika gen Europa immer kälter und verschneiter wurde, hat sie nicht davon abgehalten, weiterzulaufen. Und zu sagen, okay, was kommt denn jetzt noch? Was ist das Nächste, was man erforschen kann? Und auf so einem anderen Himmelsgestirn zu stehen, wirklich nicht mehr auf der Erde, was ja das ist, was wir alle kennen. Bisher waren 12 Menschen in der Geschichte der Menschheit auf dem Mond, von ungefähr 100 Milliarden, die bisher insgesamt gelebt haben. Das finde ich sehr abgefahren und speziell. Und ich glaube, viele Menschen, die heutzutage Astronauten sind, wären halt vor 500 Jahren Seefahrer gewesen. Ja, ich sage, okay, jetzt geht's mal los über den Ozean und wir gucken, was da noch so kommt und was man da entdecken kann. Und zu sagen, was lernen wir über uns. Ja, der Blick zurück auf die Erde ist halt immer spannend. Wir wissen so viel über den Klimawandel, weil man es aus dem All sehr, sehr gut beobachten kann, auch sehr umfassend beobachten kann. Aber auch wenn ich es hinkriege, dass ich da auf dem Mond überleben kann, dann habe ich sehr, sehr viel Technologie gefunden, erfunden, Innovation geschaffen, die mir hier auf der Erde weiterhilft. Ja, Osteoporose, Strahlengeschichten, alles Mögliche und dann auf dem Mars. Und dann ist natürlich das Spannende, irgendwann zu sagen, gibt es da irgendwo Leben? Leben wären ja immer so Mikroorganismen, ja, irgendwelche kleinen DNA-Schnipsel. Und dann ist die DNA genauso aufgebaut wie unsere. Also haben die überhaupt DNA oder hat sich das irgendwie anders? Und wenn die gleich wäre wie unsere, was würde das denn bedeuten für unsere Herkunft? Also es sind sehr tiefgreifende philosophische Fragen, die die Menschheit da versucht für sich zu beantworten.
Ich verstehe. Okay. Also mich würde man wahrscheinlich damit nicht ködern können mit einem Flug zum Mond. So vielleicht einmal wäre das vielleicht ganz interessant, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dann zweites Mal hoch wollen würde. Aber das ist ein anderes Thema, weil wenn wir einen Philosophie-Podcast aufmachen sollten, dann werden wir dich nochmal einladen. Zurück zum Rettungsdienst. Wie ist das so gewesen für dich, als du dann also man muss ja sagen, Piloten sind ja auch schon in irgendeiner Form, haben ja eine Struktur, also du sagst ja auch briefen, debriefen und dann den Flug, und die haben ja eine Struktur dann in so einem, wie ich jetzt finde, vielleicht etwas unstrukturierten Rettungsdienst zu kommen.
Disziplinierter
vielleicht. Wie war das so für dich? Wie waren auch so die Kollegen? Und wie war das, wenn du gesagt hast, dass du Pilot, Eurofighter-Pilotin bist? War das so, oh mein Gott? Oder wie war das?
Das ist schon eine spannende Erfahrung, weil es gibt die Bandbreite an Qualifikation und Professionalität im Rettungsdienst ist höher als in der Fliegerei. Also in der Fliegerei bewegen sich die meisten in so einem kleinen Band, weil wir halt auch in jedem Flug oder sehr oft überprüft werden, Noten kriegen, bewertet werden und da sehr schnell aussortiert wird. Im Rettungsdienst hast du Menschen, die das unglaublich gut machen. Es gibt ja sogar, ich sag mal, selbst Rettungssanitäter, wo du denkst, der könnte jetzt auch ein Notarzt sein. Und dann gibt es Notärzte, wo du dir denkst, dich können wir jetzt eigentlich nicht so gut brauchen hier. Also es gibt ja alles. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann ist die Arbeit eigentlich sehr ähnlich. Und viele Tools, Tipps oder Tricks, die wir in der Fliegerei verwenden, kommen im Rettungsdienst nicht vor. Und das fand ich immer sehr schade. Ich habe es bisher nicht verstanden, warum man nicht einfach Checklisten verwendet. Obwohl jetzt ja, ja, wir verwenden Checklisten. Wir haben ABCDE-Schema. Wir haben ja alle Abkürzungen, die man sieht. Ja. Das ist ja fein. So machen wir das in der Fliegerei auch. Für die ersten kritischen Steps, die muss ich im Kopf haben. Aber irgendwann ist das, was ich im Kopf haben muss, auch mal beendet. Und ich habe Zeit, mit einer kleinen handlichen Checkliste nachzublättern, was jetzt kommt. Weil man meint, ja, da habe ich keine Zeit dafür. Aber wenn es drauf ankommt, ist langsamer, schneller. Einmal strukturiert mit bisschen Denken was abzuarbeiten, kostet viel weniger Zeit, als hinterher nochmal das nachzuarbeiten, nochmal in der Klinik anzurufen, was anderes anzumelden oder wirklich mit einem falschen Bild in die Klinik zu fahren. Und das fand ich schon, und da war aber auch so die Mentalität, auf die ich oft getroffen bin, der Coolste, der Beste im Rettungsdienst, der kann am meisten auswendig. Ja, und deswegen, ich hätte immer gerne mir meine eigenen kleinen Checklisten und so gemacht und dann nachgeschaut und hatte immer das Gefühl, dass das da nicht so gern gesehen wird. Und das fand ich sehr komisch. Ja. Das andere war bei dem Thema Vorbesprechung und Nachbesprechung. Ich finde, da wird auf der Anfahrt oft sehr viel total wertvolle Zeit liegen gelassen, weil man halt ratscht. Ja, man ist cool. Der eine fährt zwar Alarmfahrt, aber man redet trotzdem noch über die letzte Party. Wo ich mir denke so, nee, entweder wir halten jetzt mal die Klappe und dann kann ich auch mit Blaulicht über rote Ampeln düsen. Oder wir reden mal kurz über das Meldebild. Da ist das Gemeine, dass natürlich 80% aller Einsätze, die wir so haben, für die Katze. Und wenn du zu einer Hilo im Park alarmiert bist, brauchst du dich nicht übers Meldebild unterhalten. Meint man. Genauso bei der Nachbesprechung. Jetzt habe ich die Hilo im Park abgeholt, habe sie abgegeben. Ja, es war komplett unspektakulär. Also mache ich kein Debriefing. Und dann ist der Mensch so gemein gepolt, dass er dann in diesen Rhythmus reinkommt, dass ich das nicht brauche. dass das uncool ist. Das ist irgendwie komisch oder es ist Überwindung, nach dem Einsatz zu sagen, lass uns mal drüber reden. Mhm. Und ich habe nach jedem Einsatz, und ich war ja immer die Unerfahrenere, kann ich ja nicht, wenn ne, Profi Notfallsanitäter weiß immer mehr als ich, habe die immer gefragt, was hätte ich anders machen können, was hätte ich besser machen können. Und die wollten mir vermeintlich einen Gefallen tun und sagen, nein, hast du gut gemacht, war alles super. Ich sage, wirklich, jeder einzelne Handgriff, den ich gemacht habe, war super. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern man kann ja auch ein bisschen besser werden, wenn ich nur eine Sache oder mal einen Kniff, wenn ich jedes Mal ein Debriefing mache, dann ist auch die Hemmschwelle, wenn ich fand, dass das richtig scheiße lief, das dann anzusprechen, zu sagen, viel niedriger, als wenn das schon bedeutet, oh, jetzt ist aber krass, ne, jetzt unterhalten wir uns mal richtig. So, und wenn ich zu einem Herzinfarkt alarmiert werde oder so, diese Dinge sich einfach noch mal kurz präsent zu machen, würde auch immer helfen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Das ist super spannend. Ich hatte gestern wieder mit einer ehrenamtlichen Kraft auf dem Rettungswagendienst. Der kommt eigentlich aus Schleswig-Holstein, so RKISH ist wirklich, arbeitet viel mit Checklisten, arbeitet viel mit Debriefing, und das in Rostock ist das einfach leider so, wie du es beschrieben hast. Es ist einfach nicht so. Ne? Da wird jeder Einsatz dann einfach zerredet oder mies geredet oder war wieder scheiße, alles doof, und das war's. Ne? Und er war auch so, dass er gefragt hat, du, was hätte ich besser machen können, was war dann? Dann hat man aber tatsächlich gesagt, du, wenn du einen Tragestuhl hochholst, unten schon mal die Trage bereitstellen. Ne? Das nächste Mal weißt du es und so weiter. Das fand der super. Der hat nicht geheult, hat nicht gesagt, oh, dann
nicht geheult.
Christian ja jetzt gesagt, das geht hier nicht. Nee, nein, nein, viele andere sind einfach so, die finden das offensive, die finden das richtig angreifend.
Die werden beleidigt.
Ja, genau. Und dann lässt du das auch irgendwann sein. Oder sagen halt, ja, ist ja egal, ne? Hat ja sowieso nichts gebracht. Oder so, das wird die ganze Zeit so gesagt, das finde ich so schade. Ne? Oder auch nach einer Reha, die unerfolgreich war. Da hätte man ja auch noch mal gucken können, okay, können wir den einen oder anderen Prozess besser machen. Und da habe ich dann eher so unsere älteren Kollegen, die sagen, ja, das war ja sowieso zum Scheitern verurteilt. Nee, was hätten wir aber trotzdem im Ablauf vielleicht noch anders machen, besser machen können? Hätte vielleicht genau das Gleiche erzielt oder wäre aufs Gleiche hinausgekommen, aber es hätte den Ablauf besser gemacht. Nee, du, das hat sowieso nicht. Du willst immer alle retten, aber da musst du nicht. Deswegen finde ich das so wichtig, dass du das mal nochmal sagst. Wir versuchen das, und Luis hat das letztens auch in einem Video schon, YouTube-Video schon sehr gepredigt mit den Checklisten. So wichtig. Ne, denn Notfallsanitäter gestern haben zwei Kollegen von uns die Ergänzungsprüfung gemacht, und da standen wir wirklich noch auf der Couch vor der Prüfung und haben gesagt, darfst du jetzt eigentlich die Standard Arbeitsanweisung rausholen und diese, wenn du alles gemacht hast, ABCDE, Sampler-Schema, nochmal drauf gucken, ob das richtig ist oder wie die Dosierung ist, weil ich meine, das sind ja über 200 Seiten, ne? Oder 180 Seiten, die du auswendig lernen müsstest, und wenn du jetzt plötzlich die Dosierung falsch machst, was ist dann? Ist es nicht besser, den Patienten richtig zu behandeln, als es ja falsch zu machen, weil du es falsch gelernt hast? Ja. Dementsprechend, ihr habt das ja immer so bei euch, ne? Bei euch Checklisten vorher, nachher.
Eigentlich müsste es andersrum sein, ja.
Mhm. Genau.
Also ich finde, du müsstest eigentlich durch so eine Prüfung durchfallen, wenn du sie nicht nochmal rausholst am Ende. Natürlich nicht im ersten Moment, nein, ja, wenn du irgendwie noch am Drücken bist oder so. Ja. Aber wenn irgendwann Zeit ist und die Situation ist stabil, jetzt haben wir alles gemacht, ich gucke, und dieses Dosierungen auswendig lernen, ich finde, es gibt nichts Perverseres. Ja. Weil, wirklich, du kannst dich so schnell irren, gerade in den Zehnern und dann immer mit Kilogramm Körper. Ich sage, wieso? Wieso baue ich mir so eine Fehlerquelle und so einen Stolperstein ein und auch so einen Stressmoment, anstatt es einfach aufzuschreiben, dass es halt überall dran steht? Ich habe dann so, als ich aktiv gefahren bin, mal eine Weile recherchiert. Ich finde immer diese leeren RTW-Wände, die haben mich so genervt. Warum kann ich dieser ganze RTW innen mit diesen Checklisten tapeziert sein? Wieso habe ich nicht ein großes DIN A3-Poster? Weil die Anzahl an Medikamenten, die ich habe, ist ja klar definiert. Ich weiß, was ich habe. So, ich habe, was sind's? Lass es 50 Medikamente sein, also habe ich 50 Dosierungen und dann Erwachsene und Kind vielleicht noch. Das kann ich auf ein einfaches DIN A3 Poster in abwaschbar, in Plastik, in desinfizierbar packen. Dann packe ich mir das dahin, dann muss ich mir nicht mal die Blöße geben. Dann kann ich einfach gucken. Sag, aha, so. Und dann nehme ich vielleicht noch eine Dosierungsanweisung, die man auch im Alltag benutzen kann. Ja, ja. Und wenn ich dann wieder noch umrechnen muss, also ich brauche 10 Milliliter des Wirkstoffs, aber es ist aufgelöst im Verhältnis X zu Y. Im Flieger machen wir das so nicht, weil es geht nicht. Wir rechnen nur ganz einfache, stumpfeste Sachen. Ja, kleines Einmaleins, mehr wird nicht verlangt, mehr darf nicht verlangt werden, weil das menschliche Gehirn, selbst des geilsten Jetpiloten, in einer Stresssituation nicht mehr liefern kann. Und wir können es uns nicht leisten in der Fliegerei und im Rettungsdienst, dass wir uns irren mit solchen Sachen. Es geht nicht. Ja. Also warum mache ich das?
Ich finde das aber auch immer so interessant, weil wir haben und man hat sich ja im Rettungsdienst ganz groß das CRM auf die Fahne geschrieben und alle fühlen sich ja immer ganz toll, wenn man da mal eine Reha gehabt hat und man sich dann kurz sagt, nö, ich find's gut, wir haben direkt das gemacht, ja okay, tschüss. Wo ich mir denke, das ist für mich kein Debriefing gerade gewesen, das ist einfach nur, wir fühlen uns alle toll und denken, boah, wir sind so krasse, wir haben das ja gerade wie die Piloten gemacht. Und ich finde das so paradox tatsächlich, alle, die von extern auf das System blicken, das sind dann meist Piloten, da wo das CRM herkommt, die verstehen das auch alles nicht. Also auf dieses Video, was ich gemacht hatte, hat auch prompt irgendwie ein Hubschrauberpilot aus der Luftrettung geantwortet und sagte, er versteht es auch nicht, weil die arbeiten auch nur mit Checklisten. Also es gibt doch nichts Einfacheres. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich habe mich auch letztens gefragt, woran könnte das liegen, ob das irgendwie daran liegt, dass wir mit Menschen und dass ja kleine Fehler unter Umständen sich schwerwiegend ausüben können und keiner will dann irgendwie so dastehen als der, der jetzt Patienten gefährdet und deshalb ist man dann immer lieber so nee und überspielt alles und kann das alles und tut dann so. Ich weiß es auch nicht. Ich denke halt, da sind die Rettungsdienstschulen eigentlich gefragt, die Leute da viel mehr drauf zu drillen, schon in der Ausbildung zu sagen, holt euch das verdammt raus. Es gibt mittlerweile Hosen, habe ich jetzt gesehen, super cool. Die haben wie die Piloten schon diese Aussparung auf dem Oberschenkel. Und ich denke mir, perfekt, da würde ich mir mein Ringbuch mit SAAs reinpacken und wenn wir zur akuten Atemnot alarmiert werden, dann lege ich mir die schon im RTW drauf und dann kann ich drauf gucken. Wenn es was anderes ist, okay, dann wird der Moment kommen, wo ich da schnell durchblättern kann. Aber das ist ja nicht schwierig. Also ich verstehe es genauso wenig, aber ich finde es schön, dass ein Profi das jetzt auch endlich mal ganz klar konstatiert.
Ich glaube, es ist eine Frage der Gruppendynamik. Ja, weil und die Jungen, die neu ausgebildeten Notfallsanitäter, wären mein Ansatzpunkt sagen, jetzt haben wir mal eine neue Ausbildung. Richtige Profis, ja, viel mehr Ausbildung, die kann ich formen. Weil, wenn es jeder so macht, wenn der coolste, beste, anzunehmende Notfallsanitäter so vorgeht, dass er auf der Anfahrt brieft, dass er nachguckt, dass er vernünftig debrieft, dann zieht das auch irgendwann alle anderen mit. Aber im Moment ist der Group-Thing, die Dynamik, der coolste hat das alles im Kopf. Und nur diese Denkweise verhindert alles andere, weil ich mir dann eine Blöße gebe, das nicht zu machen. Und da sind sich auch Piloten, Rettungsdienste alle gleich. Ja, wir wollen uns keine Blöße geben, wir wollen super cool sein. Dass ich damit diese menschlichen Faktoren eben außer Acht lasse, dass selbst der Coolste das nicht alles so leisten kann, das ist halt schwierig. Das CRM, das wirklich tatsächlich im Rettungsdienst gar nicht gelebt wird, ich habe es noch nicht einmal gesehen, hat auch viel ja mit Kommunikation zu tun. Dass ich alles, was ich sage, zurücklese, also zurückkommuniziere. Manche ab und zu, ne, wenn ich, und ich habe das nur für den dümmsten, einfachsten Blutdruck gemacht, dass ich will, dass die einem sagen, aha, das habe ich gehört, das habe ich verstanden und bei allem anderen auch. So, ja, aber wenn du es aufgezogen hast, zeigst du es noch einmal her. Ja, aber wenn ich es wirklich alles laut verbalisiere, damit alle wissen, was los ist, schon wieder eine Fehlerquelle weniger. Und dann auch, und da gehören natürlich auch die Notärzte dazu, der ist auch der kleinste, dümmste, wenn er auch wirklich nicht besonders kompetent ist, Rettungssanitäter, gibt's ja auch mal was wissen kann. Dass ich den auch mal sprechen lasse und nicht, wenn der Notarzt an Bord kommt, ja, Gott, Vater aller, alle treten zur Seite. Ja.
Wir hatten einen NER-Fahrer gestern, da haben wir das auch gehabt, irgendwie Krampfanfall und der hat andauernd gekrampft, immer wieder. Ist immer wieder in so eine Absence gefallen und dann haben wir immer wieder zu lahm gegeben und mein Rettungssanitäter hat alles wiederholt, was ich gesagt hat. Einfach so, und der NER-Fahrer, warum wiederholst du das? Bist du ein Papagei oder was? Ich so, nee, ist schon gut. Ich finde das gut, wenn er das voll verstanden hat und gehört hat und so. Und der Notarzt auch so, ja, lass ihn mal in Ruhe. Ne? Also drei haben es verstanden, einer nicht. Aber mal weg von den ganzen Negativen. Hast du auch was Positives aus dem Rettungsdienst gezogen? Nicht, dass es heißt, wir sind nachher wieder die Meckerei hier.
Nee, ich habe ja schon, nein, um Gottes Willen.
Was würdest du den jungen Flugschülern sagen, was sie vom Rettungsdienst lernen können?
Leben. Also unbedingt. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich fahre im Moment nicht, weil ich Arbeit habe und ein kleines Kind und bisher keinen Anbieter hier in meiner Nähe gefunden habe, der es schafft, so ein flexibles Arbeitszeitmodell anzubieten, dass ich das hinkriege, weil ich würde es wahnsinnig gerne. Ich vermisse den Rettungsdienst sehr und ich liebe es zu fahren. Und ich bin eine ganz große Verfechterin eines allgemeinen Gesellschaftsjahres. Nicht damit die Menschen zur Bundeswehr gehen, sondern damit wir Rettungsdienst fahren. Damit unsere Gesellschaft mal wieder ein bisschen patenter und selbstständiger wird. Ja, wenn man feststellt, dass der Schnupfen ist keine 112-Indikation. Was liebe ich am Rettungsdienst? Das mit unvorhergesehenen Situationen vernünftig klarkommen und auch mal mit anderen Lebensrealitäten konfrontiert werden. Ich hatte noch nie mit Obdachlosen oder mit Drogenabhängigen ein großes Problem. Wäre ich aber vor dem Rettungsdienst in der Fußgängerzone zu einem hingegangen, der nicht gut aussieht und hätte ihn angesprochen, ich hätte in irgendeiner Ausrede in meinem Kopf gefunden, warum das schon passt. Ja, und wenn man diese Menschen nur oft genug kennenlernt und auch lernt, mit denen zu sprechen, finde ich, geht der eigene Horizont so weit auf. Also sagen, auch der Abrutsch in solche Lebensgeschichten kann jedem von uns passieren. Auch der schlimmste Drogenabhängige ist ein Mensch, dem man Respekt entgegenbringen muss und kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig und auch andere Kulturen.
Sollte,
muss, ja, irgendwo so dazwischen. Und aus dieser Bubble rauskommen und halt auch einfach lebensfähig zu werden, ja. Weil natürlich der Vorteil, den der Rettungssanitäter hat oder jeder Rettungsdienstler gegenüber dem Zivilisten, der halt nur so rumsteht und sagt, ich könnte das nicht. Du kommst mit Ausrüstung, du kommst mit Klamotten, du kommst mit Ausbildung und mit der mentalen Vorbereitung. Ich bin ja heute im Dienst, weil was passieren wird, weil ich das mache. So. Wenn man aber jetzt dann nach ein paar Jahren Rettungsdienst, ganz normal, ja, in der Freizeit zu einem Autounfall kommt, kannst du ja umschalten. Bist du ja wieder da, weißt du, was zu tun ist und fühlst dich nicht völlig hilflos. Und das finde ich total gut, aber auch ein sehr bestärkendes Gefühl.
Ja, sowas kann man auf jeden Fall mit rausnehmen. Also man bleibt dabei auf dem Boden, man lernt die Menschheit kennen und ist eben nicht nur in seiner Flight-Bubble, genau, die dann doch mal wieder das menschliche Leben zeigt. Oh, Entschuldigung. Du warst ja auch Fluggruppenführerin, so heißt es auf Deutsch, ja, hast also quasi Führung übernommen, wurdest sogar ausgezeichnet dafür, ne, in den USA. Und wie ist so die Führung, der Unterschied Führung in der Bundeswehr, beziehungsweise in den USA, in der Navy, als, in der Navy ist es nicht, wie heißt es denn? Oh, jetzt habe ich was, jetzt habe ich irgendwie, wie heißt es denn auch in Amerika?
Air Force genau, ist die Luftwaffe.
Ja. Genau, in der Luftwaffe, ja. Wie ist das so als, also die Führung? Luftwaffe, Rettungsdienst. Unterschiede? Groß, klein?
Ich hätte jetzt fast gesagt, in der Luftwaffe wird halt geführt. was ist der Unterschied? Ich weiß nicht. Im Rettungsdienst hast du wenig Führung. Also man hat die direkte Führung, dass der oder die Notfallsanitäter, Sanitäterin führt, ne, seinen RS. Wenn Notarzt, Notärztin dazukommt, führt der das kleine Team und dann hast du natürlich jemanden auf der Wache, der da auch irgendwie rumspringt und alle anscheißt, weil die Kaffeemaschine leer ist oder die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Aber sonst schwierig. Und das hat natürlich damit zu tun, dass du im Rettungsdienst viel mehr Durchsatz hast. Du hast ja selten so ein wirklich lange bestehendes, festes Staffelgefüge, wo ich mir die Leute auch immer wieder schnappen kann, wo ich das bewerte. Ich glaube aber auch, dass da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen nicht schaden würde. Das würde aber bedeuten, dass die Führungskraft, wie auch immer die dann aufgehängt ist, schon eine ganze Menge mitfahren muss. Ja, weil es wird natürlich im Rettungsdienst jetzt nicht viel aufgezeichnet. Also ich kann es mir nicht hinterher angucken und debriefen, um zu wissen, was meine Leute tun, sondern ich muss mal mitfahren. Und ich muss, und das ist schwierig in den Dienstplänen, wie sie sind, öfter mal alle zusammenholen zu Besprechungen. Wir haben ganz oft, wie werde ich guter Pilot, indem ich Unfallberichte lese, indem ich gemeinsam mit allen über die Fuck-ups der anderen spreche. Und nicht kritisch, ne? Sie waren alle zu doof, sondern die waren mindestens genauso clever wie wir. Wieso ist denen das passiert? Große Einsätze nachbesprechen. Lauter solche Sachen. Ne? Gibt es in Köln, gab es ja mal wieder ein kleines Szenario am Hauptbahnhof und die RTWs fahren alle Bums in die Gefahrenzone. Ja? Lauter so ein Zeug, dass ich so Einsatzpläne vernünftig durchspreche. Versuche CRM durchzusetzen.
Finde ich.
Also die Berater würden sagen, da ist noch viel Möglichkeit, da ist noch viel Luft nach oben.
Finde ich aber gut, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade schon wieder sehr viele Parallelen gesehen zu dem Rettungsdienst in London. Ich habe jetzt letztens, jetzt ist mir eingefallen, ich muss den auch mal anschreiben, ein Arzt, ein Deutscher, irgendwie dürfen da deutsche Fellow-Ärzte, dürfen da irgendwie so 6 Monate fliegen. Und da ist es wohl genau so. Also da geht es natürlich immer nur um die krassen Einsätze, aber da gibt es so eine Peer-Review. Also nach jedem Einsatz, den musst du hochladen und dann sind die ganzen anderen Besatzungen, bewerten dann deinen Einsatz. Und dann wird darüber gesprochen, war das alles richtig, was du gemacht hast? Der wird gereviewt richtig und dann wird er nachher ausgewertet. Man geht nachher noch zu den Patienten irgendwie in die Klinik und schaut, wie haben die sich weiterentwickelt. Und also ich finde das auch sehr gut. Also wir, ein Kollege und ich, haben uns jetzt letztens vorgenommen, wenn wir zu dritt sind, also mit Auszubildendem, der Auszubildende ab dem 2. Lehrjahr ist ja ein sehr guter RS, muss man nicht drüber sprechen, dann gehen einfach 2, machen diesen Einsatz und der dritte steht einfach draußen und schreibt sich so ein bisschen auf, wie er diesen Einsatz von den beiden wahrgenommen hat, wenn das jetzt nicht der superkritische Patient ist, wo jetzt wirklich Manpower von allen Seiten gefragt ist. Einfach damit man das nachher vernünftig nachbesprechen kann. Und man wird ja auch nicht besser dadurch. Also das ist ja irgendwie so ein Irrglaube im Rettungsdienst, dass man durch diese 30 Stunden Fortbildung im Jahr irgendwie besser wird. Ich habe den Eindruck, man wird eher immer schlechter von Jahr zu Jahr. Also man kann auch nicht alles über Berufserfahrung rechtfertigen.
Ja, vor allem ist die Erfahrung immer sehr gefährlich. Gibt es in der Luftfahrt auch. Ne? Glück ist keine Erfahrung. Nur weil dein Patient aus der Reha positiv rauskommt, heißt das nicht, dass du alles richtig gemacht hast. Wir müssen den mal nachgucken. Ich folge diesem Arzt auch, weil die haben noch was anderes. Dieses Patienten nachverfolgen, dieses ganz Konsequente, den Outcome nachzuverfolgen, ist ganz wichtig. Weil manchmal denkst du dir auch im Einsatz, ich habe alles richtig gemacht. Und erst Stunden später in der Klinik stellt sich heraus, was hatte er oder sie wirklich, ja? Was hätte man noch machen können? Und ich habe immer noch ein paar Einsätze im Kopf von vor Jahren, wo ich so gerne wüsste, was aus den Menschen geworden ist. Und ich habe es halt dann in der Schicht nicht mehr geschafft. Ne? Ich habe mir die Patientendaten dann damals sogar aufgeschrieben, um nochmal nachzufragen. Und es ist immer die Zeit und die Eigenverantwortung, um das irgendwie rauszukriegen, anstatt dass man das im System zurückgespült bekommt. War super. Manchmal denkst du auch, boah, habe ich eine schlechte Leistung geliefert, stellt sich raus, war gar nicht so schlecht. Und andersrum. Und dieses Feedback fände ich enorm wichtig.
Da steht uns tatsächlich, ich musste mich letztens ein bisschen damit beschäftigen, auch oder noch mehr beschäftigen, da steht uns der Datenschutz tatsächlich im Weg und die Schweigepflicht. Dieses Zurückmelden, weil es bringt mir als vorher Therapierenden oder Behandelnden nichts mehr. Ne? Oder dem Patienten nichts mehr, jetzt noch ein Feedback zurückbekommen, weil wie waren die Werte wirklich, wie sahen die Röntgenaufnahmen aus? Und da stehen wir uns in Deutschland tatsächlich im Weg, das zurückzubekommen. Natürlich, das ist die Theorie, die Praxis ist, man kann da schon manchmal anrufen, man muss auch die Zeit der Schwestern oder der Ärzte finden, dass die auch mal was sagen können. Aber es ist schon Glück. Einem Patienten oder was von einem Patienten.
Also ich bin auch der Meinung, deshalb beschäftige ich mich damit jetzt in meiner Doktorarbeit, dass der Rettungsdienst, der sagt immer, ja, wir fahren so viel Quatsch, so viel Schwachsinn, aber eigentlich weiß er überhaupt nicht, fährt er Schwachsinn? Weil wenn der Patient 3 Stunden später reanimationspflichtig auf Intensiv liegt, dann würde ich sagen, haben wir vielleicht gesagt, oh, sorry, das Schwachsinn heute, Schwachsinnstag, aber die Klinik hat da ordentlich mit zu kämpfen, mit unserem Schwachsinn. Und ich finde es auch schade, dass es so kein bidirektionales System gibt, also einfach die Diagnosen so ausgetauscht werden. Und ich denke schon, wenn man will, dann kriegt man das hin. Insbesondere, weil es ja im Sinne des Systems ist, sich zu verbessern. Und das ist ja auch letztlich im Sinne des Patienten. Also
das reicht ja auch immer anonymisiert, ja, ne?
Du musst also man
ja
kann, einfach ich bin da auch wieder für so ein Einspruchs- oder Widerspruchsverfahren, irgendwie sowas, dass man sagt, wenn man es explizit nicht will, dann muss man sagen, ansonsten wird alles, also zumindest die Diagnosen, man muss jetzt nicht gleich Röntgenbilder hochladen, mit einem Code in irgendein System hochgeladen, die Besatzung hat diesen Code und kann dann irgendwie zu Hause drauf zugreifen, wenn sie will.
Irgendwie oder so. Ganz einfach, nur einfach, du hast die Einsatznummer, wir geben ein, was haben wir gemacht, ja, was haben wir gesehen und dann im Krankenhaus wird halt eingegeben unter der Einsatznummer 123, Diagnose STEMI, Diagnose das. Ja, da brauche ich die Patientendaten nicht, da brauche ich keinen Geburtstag, keinen Namen, kein gar nichts. So, aber Diagnose und halt ein paar Wochen später Outcome. Irgendwie zwischen Tod und Quietschfidel. Mehr brauchst du ja erstmal gar nicht. Und das, glaube ich, wäre nicht so schwierig.
Was sind denn so Sachen, die man nach einem Flug im Kampfjet? Du hast ja vorhin gesagt, ihr spielt ab und zu auch mal, ich nenne es jetzt mal Fangen, auf dem Boden heißt es Fangen. Flugmanöver, wo man sich gegenseitig dann, also Gegner und ne, sowas. Aber was debrieft man denn da dann nachher? Also was wertet man da aus?
Alles. Wir machen das zum einen chronologisch. Also wir fangen damit an, so wie lief der Start, wie sind wir in die Luft gekommen und in das Einsatzgebiet. Was wir machen, ich würde es jetzt mal, lass es uns mal Fußballspielen nennen. Ja, da stehen 11 auf der einen Seite, 11 auf der anderen und alle wollen den gleichen Ball. Ja, oder die einen haben den Ball und die anderen wollen ihn haben und so. Dann ist es für uns immer völlig klar, der Anflug sollte keine Probleme gemacht haben. Gibt es aber natürlich trotzdem so, okay, was hatten wir? Und wir sprechen dann auch immer über, was war der Plan und was hatten wir für Einschränkungen. Wenn so ein modernes Kampfflugzeug funktioniert, auch nicht immer alles. Nicht so, okay, ich hatte das System nicht, der hatte das nicht und das nicht. Könnte man im Rettungsdienst so sagen, okay, nee, also tatsächlich mal über die Anfahrt sprechen. Hast du dich wohl gefühlt, als ich mit 60 über die rote Ampel geknattert bin oder nicht? Wie haben wir das gefunden? Ne, den Einsatzort und dann, was war unser Meldebild und was haben wir tatsächlich gesehen? Kann man auch mal der Leitstelle mal eine Rückmeldung geben. Und dann natürlich sehr intensiv, was ist vor Ort passiert? Wann ist was passiert? Wann wusste wer davon? Und welche Entscheidung haben wir damit getroffen? Weil am Ende geht es ja immer darum, dass wir die bestmögliche Entscheidung treffen wollen. Die basiert immer auf den Informationen, die irgendwer hatte, die man verarbeitet hat. Um dann zu sagen, meistens war die Entscheidung gut, aber nicht optimal. Manchmal war sie richtig schlecht. Und dann immer, es geht immer um eine Ursachenforschung. Es geht nie darum zu sagen, ja, der ist zu blöd oder ja, Menschen persönlich anzugreifen, sondern immer es beim nächsten Mal besser zu machen. Und es liegt immer an drei Problemfeldern. Entweder ich habe es nicht besser gewusst, also tatsächlich einfach eine Wissenslücke. Ja, ich habe gedacht, wenn da einer keinen Puls hat, dann muss ich pusten oder so. Ja. So, also eine Wissenslücke oder ein Verständnisproblem, also dass ich es richtig gewusst hätte, aber ich habe es falsch wahrgenommen, falsch abgelesen, EKG nicht richtig interpretiert oder in der Luft halt, ja, ich habe gedacht, die fliegen alle links rum und dann kamen die rechts rum und so. Oder ich habe es richtig gewusst. Ich habe es auch richtig wahrgenommen, aber ich konnte es trotzdem nicht richtig umsetzen. Also ein praktisches Problem. Zu sagen, okay, ich wollte mit meinem Flugzeug jetzt ein Looping fliegen, um die abzufangen. Habe es nicht geschafft, den Looping richtig zu fliegen. Und je nach dieser Ursache muss ich dann natürlich auch die Maßnahmen zum Abstellen des Problems einleiten. Weil wenn einer schon nicht wusste, was er hätte tun sollen, brauche ich nicht über die Ausführung der Maßnahme sprechen.
Richtig. Also schon auch so Selbstreflexion kommt ja auch mit dazu. Ich denke, man lernt das auch, sich selbst zu reflektieren, ohne sich gleich selbst die ganze Zeit zu geißeln und nicht mehr rauszukommen aus diesem Loch, wo ja auch immer viele Probleme haben und sagen, ja, ich werde das nie schaffen. Sondern das ist wichtig, dass man das konstruktiv einfach beleuchtet. Ne? Und dann, da ist auf jeden Fall spannend. Also gibt es viele Parallelen, die wir gerne hätten im Rettungsdienst, die ich auch gerne sehen würde. Und ich denke mal, da lösen auch noch mehr.
Also da muss man ja sagen, es gibt jetzt einen Rettungsdienstbereich, die gucken sich jetzt dieses Field Supervisor-System aus Wien ab. Aber in Wien kommt der Field Supervisor nur zu den krassen Einsätzen. Die machen das so randomisiert, dass der irgendwie jeden 10. Einsatz kommt, ein Supervisor, und wertet das einfach nur aus fürs Qualitätsmanagement. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig gut, wenn der dann nachher mit denen das vernünftig debrieft. Also das ist ja auch immer dieses, alle reden immer von Debriefing und finden dieses Wort so cool und Hot Debriefing. Aber mir fehlt irgendwie, wie du das jetzt gerade aufgezählt hast, mal die Checkliste fürs Briefing, damit man das überhaupt mal vernünftig debriefen kann. Weil Debriefing ist irgendwie nicht, dass man sich hinstellt und wie war's. Ja, war gut, ich fand das doof. Ja, okay, machen wir dann beim nächsten Mal anders. Ja, okay. Das ist ja irgendwie, da habe ich keinen Mehrwert von. So, aber vielleicht sind wir da auch die wenigen Einzelnen, die das so einfordern. Ich weiß es nicht.
Ja, wir sind vielleicht die wenigen Einzelnen, die das einfordern. Deswegen haben wir trotzdem recht. Und auch um das nochmal zu betonen, wir haben natürlich für ein Debriefing eine Checkliste, einen völlig geordneten, strukturierten Ablauf, damit ich auch im Debriefing nichts vergesse und damit auch jeder sich vernünftig darauf vorbereiten kann, damit ich weiß, wann wird was gefragt und wann wird was besprochen. Weil der schöne Nebeneffekt, den man mit so einem Debriefing hat, ist, dass ich im Einsatz, im Flug, Schubladendenken machen kann. Weil natürlich denke ich mir da auch ab und zu mein Lead, also der jetzt gerade mich führt, was macht der? Was soll der Scheiß? Ja, man denkt ja auch immer so nett, sympathisch. Und dann muss ich es aber nicht gleich besprechen oder ich muss auch nicht gleich böse oder aggressiv werden, wenn ich weiß, in der Stunde habe ich eine Gelegenheit, das mal richtig sauber anzusprechen und dann auch vernünftig, strukturiert, sachlich abzuarbeiten. Auch das ist da sehr wichtig, dass ich immer weiß, ich werde Gelegenheit bekommen, mich zu äußern. Für den Moment nehme ich das so hin, wir fahren das ab, aber wir werden das klären.
Gehen wir mal wieder nochmal zurück zu deiner Karriere. 2017 hast du dich dann ja beworben, nämlich für diese private Initiative Die Astronautin. Ja, von 400 Bewerberinnen kamst du dann ja mit ins Finale. Wie hat die Bundeswehr das so aufgenommen? Die gesagt, ja klar, mach. Oder eher so, nee, bleib hier. Wie, waren die da eher traurig drüber oder eher erbost sogar?
Irgendwo so dazwischen. Es gibt ja die Bundeswehr nicht. Es gibt ja nur viele einzelne Menschen. Manche fanden das super, manche fanden das blöd. Manche haben nicht verstanden, warum man jetzt von der Pilotin, wenn man das schon machen darf, unbedingt Astronautin werden möchte. Andere wären gerne selber Astronaut geworden. Muss einem auch alles immer egal sein, weil es ja mein Leben ist. Ich lebe das, niemand anders muss es leben, also muss ich das auch so machen, wie ich möchte. Und ich bin ja tatsächlich, ich finde es immer nett, ich bin ja nicht nur ins Finale gekommen, ich bin ja ausgewählt worden und wir haben angefangen zu trainieren. Ich habe einen Teil meiner Rettungsdienstausbildung darüber gemacht, ich durfte damals noch Russisch lernen.
War ja in Moskau, oder?
Damals war die Situation ein bisschen anders, es ging mit den Russen ins All. Wir haben einen Teil in Moskau gemacht. Und dann hat halt einfach das Geld nicht gereicht. Ja, das lag ja dann nicht an mir oder auch an der zweiten Astronautin Insa, sondern es war wie private Initiative, Start-up, Supervision. Leider bis heute nicht ins All geflogen, dass man da auch dann die Höhen und Tiefen mit hat.
Genau, du wolltest aber immer noch Astronautin werden und dann 2020, also jetzt vor kurzem, muss man sagen, im November, hat die ESA dann einfach gesagt, hey, du darfst, also bist Reserveastronautin, du kannst gerne bei uns mitmachen.
Du darfst gerne den anderen dabei zuschauen, wie sie ins All fliegen, aber aus
guck
der ersten
mal zu,
Reihe.
Genau, wie es genau. Läuft's.
Ja, also vor allem ist lustig, hat die ESA einfach gesagt, das haben sich,
nein,
das ging im März 2021 los, haben sich 22.000 beworben. Aus ganz Europa ging über 6 Auswahlrunden, in denen ich mir auch wieder viel Mühe gegeben habe. Dann wurden am 23. November 17 Astronauten vorgestellt. Ja. 5, die Ausbildung gleich anfangen dürfen. Der Rest, der jetzt auf Warteliste steht, also Reservisten. Warum sind wir, also ich wurde zusammen mit einer anderen Deutschen, mit Dr. Amelie Schönenwalder zusammen ausgewählt, weil Deutschland sagt, wir haben schon 2 Astronauten, Alexander Gers und Matthias Maurer, und das reicht. So, die sind aus der Klasse, aus der Auswahl von 2009, also eine Generation älter als wir. Aber konservatives, gutes Deutschland setzt halt immer gerne auf altes, bewährtes Personal. Wir brauchen keine Jungen, wir brauchen keinen Nachwuchs.
Diese Heißsporns.
Ja. Meldet euch nicht, wir melden uns.
Das ist witzig, im Internet steht halt immer so drin, ja, dann ist sie zu der ESA gegangen. Ja, ne? Aber dass da eigentlich ein Riesenprozess hintersteht und du dich dann immer wieder anstrengen musstest, irgendwo durchzukommen.
Und jetzt habe ich ja aufmerksam den Wikipedia-Artikel gelesen. Und habe da festgestellt, du machst gerade einen Hubschrauberschein.
Das ist richtig.
Wann sehen wir dich denn auf dem Rettungshubschrauber?
Ich hoffe in 3 Jahren ungefähr. Ich brauche mindestens 500 Flugstunden. Ich habe jetzt 100. Ich muss noch einen Schein machen. Und dann muss ich wieder irgendjemanden finden, der mir einen Job gibt als Newbie. Ja, selbst mit vielen tausenden Flugstunden auf einem Flächenflugzeug ist halt in der Hubschrauberfliegerei okay. Ja, mein Mindset stimmt. Ein paar Sachen weiß ich schon, aber es ist trotzdem wieder was anderes. Muss man wieder langsam neu anfangen und sich da mühsam hinarbeiten. Und es braucht schon ein bisschen Zeit. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag. Ne? In 3 Jahren bin ich über 40, das ist der Spoiler. Wo sich dann viele denken, ja, muss man dann nochmal in der Mitte der Karriere des Lebens was Neues anfangen? Ich denke so, ja, warum nicht?
Ja.
Selbst wenn ich den Job erst kriege, wenn ich 45 wäre, will ich den immer noch über 20 Jahre machen. Das reicht leicht, um sich zu lohnen.
Alter wurde ja beim Hubschrauberfliegen, zumindest bei uns, auch als Ausscheidungsgrund rausgenommen wegen Diskriminierung des Alters. Wir hatten ja so 1, 2 alte Piloten, die waren wirklich klasse als Hubschrauberpiloten. Ne? Also die haben sonst was gemacht. Auf jeden Fall, die mussten dann einfach nur gehen wegen des Alters von 60. Da durften die dann nicht mehr bei uns fliegen. Haben sie geklagt gegen, haben gewonnen, sind jetzt aber nicht mehr bei dem Anbieter. Also fliegen leider nicht mehr bei uns. Aber es war schon, das war beeindruckend, wie die da teilweise die Maschine auch rumbekommen, was die sich auch zugetraut haben und machen konnten, auch wenn ein Triebwerk ausfällt, aber noch ein anderes, kein Problem, schieben wir alles hin. Ne? Das war schon beeindruckend. Also nur mal so, wir hier oben haben eine Ostsee und einen Hubschrauber, nee, sogar mehrere Hubschrauber.
Ein NEH.
Nee, beides. Und
letztens der ADAC beides zu mir meinte, das wäre ja völlig illegal, dieses Ding. Ein Notarzt-Einsatzhubschrauber, Nicole, den gibt es irgendwie nur da bei denen. Da sitzt nur ein Notarzt und ein Pilot drauf. Da gibt es keine Trage oder sonstiges. Und die sind halt NEF, das fliegt. Mit zwei Rotorblättern und ja.
Und einem Ottomotor von genau. VW. Nein, wir haben auch einen Hubschrauber mit zwei Turbinen, also und in Güstrow auch noch eine EC-155. Und also wir haben da schon einige Hubschrauber hier im Flächenland bei uns. Das ist auch notwendig.
Und du bist wieder bei den Fliegern dann in Rostock, ne?
Ja, aber ist doch auch sinnvoll, ja. Machst ja auch
so. Und ich meine, in Rostock, da gibt es ja auch den Eurofighter.
Ja, ne? Also. Aber ich sag mal, es ist ja immer das, man kann sich auch in Deutschland zu Tode regulieren, ne? Mit diesen Dingen. Aber jetzt denkst du, Australien, natürlich kommt da der Notarzt immer mit dem Flugzeug. Wenn die da fahren, da ist der Patient regelmäßig tot, selbst wenn er nur einen Schnupfen hatte. Das macht halt einfach Sinn, angepasste Lösungen zu finden für diese Dinge. Und klar ist es geil, da fliegst du mit deinem Notarzt rum. Es gibt auch einen Haufen Rettungshubschrauberpiloten, die sind Notfallsanitäter, die sagen das, weil die halt die Affinität haben, die sagen das in ihren Bewerbungen nicht, weil ADAC oder DRF regelmäßig sagen, wenn die zu viel im Rettungsdienst wissen, dann wollen die im Einsatz noch helfen und das wollen wir von unseren Piloten nicht.
Also ich glaube,
ich
würde mich da, glaube ich, auch gut zurückhalten können und sagen, okay, war eine schöne Zeit, aber macht ihr mal, ich warte hier am Hubschrauber und bin für die Fotos gerne da. Das wäre so mein Job, denke ich. Aber der Lebenslauf von dir erinnert mich ja so ein bisschen an diesen Amerikaner, der doch Navy SEAL, Arzt, Astronaut und noch irgendwas war. Und eigentlich ja super spannend. Also erst Kampfflugzeug geflogen, dann vielleicht Rettungshubschrauber, dann Astronaut in Rettungsdienst. Also ich finde, warum nicht? Also warum sein ganzes Leben in der Firma die Karriereleiter erklingen? So ist ja auch viel spannender. Irgendwie, ne?
So einen haben wir bei uns auf unserem Intensivhubschrauber. Der ist Notfallsanitäter, der hat seinen Hubschrauberpilotenschein, braucht noch Stunden, damit er den auch wirklich fliegen darf. Und er macht gerade, er studiert gerade Medizin. Also er kann an allen drei Positionen sein, egal was. Heute mache ich mal Pilot.
Alles.
Herrlich. Ja. Sehr beeindruckender Typ. Und sympathisch ist er auch noch. Ja, also von daher, du bist immer gerne willkommen. Wie machst du das in deinem Alter? Du hast ein Kind, du bist verheiratet. Wie kriegst du das noch alles unter? Andere schon sagen, nö, danke.
Und wie ist das vor allem aus diesem aufregenden Leben irgendwie dann in dieses gemütliche, Gesettelte reinzukommen? Weil ich höre ja bei dir schon so raus, am liebsten bist du ja nirgendwo zu Hause scheinbar, sondern immer in der Welt, immer am Puls der Zeit. Und wie ist das dann so, ich will nicht sagen, auf die Bremse treten zu müssen, das sind ganz andere Herausforderungen, aber so in diesen klassischen Alltag eines Deutschen, den auch mitzumachen.
Ich weiß nicht, ob ich den klassischen Alltag schon gefunden habe. Also ja, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 2,5. Das ist ordentlich Action. Und ich habe wirklich Stressmanagement in meinem Leben gelernt, aber das bringt mich regelmäßig hart an meine Grenzen. Also das auf jeden Fall. Das Schöne war, nach ein paar Jahren Rettungsdienst hat mich diese Schlaflosigkeit im ersten Lebensjahr von so einem Baby überhaupt nicht angefischt. Das ist viel lockerer mit so einem Baby als 5 Nachtdienste hintereinander. Weil mit so einem Baby, da schläfst du einfach weiter. Ja, also das hat tatsächlich alles vorher sehr geholfen. Und ich kann beides gut, weil ich weiß, dass das manchmal von außen so aussieht, bei Menschen, die viel machen, immer Action, immer Adrenalin. Tatsächlich ist ja die Balance schön, wenn man ab und zu dann auch mal Ruhe hat. Ich kann wahnsinnig gut auf meiner eigenen Terrasse sitzen und Kaffee trinken und habe dann aber auch keine innere Unruhe, weil ich weiß, dass es bald wieder losgeht. Genauso andersrum, wenn man in der Action ist und hart an der Grenze ist, okay, es kommen jetzt auch mal wieder ein paar ruhigere Tage. Das alles gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen, ist eine ordentliche Herausforderung, die ich für mich nur lösen kann, indem ich jeden Anspruch, jeden, auf irgendeine Art von Perfektion loslasse. Ich habe in jedem Aspekt meines Lebens völliges Chaos drin. Ich meine, man sieht das hier, ich sitze hier, ne? Wir machen einen schönen Podcast. Eigentlich müsste ich ein paar Umzugskartons ausräumen. Morgen will die Kita, dass wir irgendwie Kuchen gebacken haben, um einen Kuchensale zu machen. Meine Kuchen kommen von Aldi, ja, die sind aufgetaut morgen früh live. Für den Verkauf.
Ach so, ich dachte, stellt sich nachher in die Küche so, Leute, also kurzes Vorbriefing, ja, Mehl, Nudelholz und irgendjemand muss den Ofen vorhalten, wer macht das? Ja, danke, genau. Check. Und danach werten wir aus, wer was hätte besser machen können. Checkliste, okay.
Aber auch, ich mache auch, wie Luis, ne, eine Promotion. Ich habe nicht den Anspruch, aus der Nummer mit 1,0 oder irgend sowas rauszukommen, sondern... Anything goes, ja, bestanden ist bestanden in dem Fall. Und nur so geht das, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Ne? Nein, und dessen muss man sich bewusst sein. So, wann kommt es drauf an? Ja. Ja, wann muss ich wirklich 100% geben? Und wann kann ich das mit 20-80 Pareto-Prinzip auch laufen lassen?
Ich muss ja die staatliche Vollprüfung leider machen für Notfallsanitäter, das habe ich ja schon oft genug gesagt. Und wenn ich das so sehe bei den Kollegen und wie wir es schon besprochen haben, das alles auswendig zu lernen, nochmal Anatomie, Physiologie, Chemie, Physik, alles durchzugehen und dann auch noch die SAAs. Da bin ich echt einfach nur froh, wenn ich mit einer 4 durchkomme, fertig. Ne? Weil danach kann ich dann vielleicht um Veränderungen anstreben mit Luis zusammen und sagen, Leute, wir müssen da was verändern. Jetzt habe ich es auch einmal mitgemacht, das ist doch totaler Quatsch, ne? Dieses Auswendiglernen. Aber das ist ja, ist auf jeden Fall, also da bin ich gespannt, das ist auch mein Anspruchsdenken, leider. Einfach durchkommen, egal welche, du musst keine 1,0 sein, guckt keiner mehr drauf nachher. Hauptsache erstmal das überstehen und danach kann man ja alles besser machen.
Ist vor allem auch keine Indikation. Hm? Ja, aber vor allem ist es keine Indikation, ob du ein guter Notfallsanitäter bist oder nicht. Wenn es das wäre, wenn es wirklich deine Leistung im Dienst messen würde, würde ich schon sagen, dann wäre eine 1,0 geil. Aber es misst halt deine echte Befähigung nicht. Und deswegen kannst du sagen, Hauptsache durchkommen, ich darf es machen und dann lerne ich im Einsatz, wie es geht.
Das ist wie Schulnoten. Ja. Die sind auch nicht objektiv, definitiv nicht. Ne? Herrlich. Ach, Nicola, das war schön. Also ich glaube, wir können uns nochmal auf einen Kaffee treffen und dann in München oder sonst wo irgendwo. Wir sind übrigens mal unten in der bayerischen Hauptstadt.
Ja, sind wir?
Ja, sind wir im November. Habe ich mal
gehört. Da haben wir einen Podcast.
Um schon mal einen kleinen Trigger zu setzen, denn Retterview wird ja auf Deutschland-Tour gehen, so könnte man es nennen. Genau. Ja, wir werden also durchaus in allen möglichen großen Städten sein und München ist eine Station davon und mal gucken, ob wir dich da nicht mal mit einladen können, vielleicht kommst du auch mal kurz mit rauf. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ja, das sehr gerne. Spätestens, wenn ich im All bin, nehmen wir noch eine Folge auf.
Da auf jeden Fall. Dann nimm aber das Mikro mit, bitte. Also was dann dieses Mikro, das verkaufe ich dann in 10 Jahren. Dieses Mikro war im All, überall.
Ein bisschen Strahlung abbekommen, schön. Ja. Danke, dass du Zeit opfern konntest, für uns erbracht hast, dass du mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden weiterhin von dir hören. Ihr könnt ihr auch folgen. Sie hat einen YouTube-Kanal, hat da auch berichtet, auch von ihrer Ausbildung. Sie selbst referiert auch über Notfall- und Krisenmanagement. Ne? Also wenn ihr da mal so einen schönen Vortrag braucht, der soll auch wohl sehr ansprechend und lustig sein mit dir. Nicht nur immer stumpf da sitzen, sondern... Und das kann ich durchaus glauben, von den Kritiken her, weil das war doch sehr lustig. Da könnt ihr sich auf jeden Fall ansprechen. Einfach Nicola Winter mal eingeben, findet ihr sofort alles auf Google. Ja? Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, viel Spaß, auch mit dem Kind,
sehr gerne.
Deinem Mann. Ja? Und werden uns hoffentlich irgendwo wiedersehen.
Kuchen-Sale morgen.
Luis, du hast noch das letzte Wort und Nicola natürlich.
Ich habe das letzte Wort. Ja, dann verabschiede ich mich in einem guten Good Wind. Und macht's gut, bis nächste Woche. Für mich geht's erstmal eine Woche in Skiurlaub, jetzt Knochen brechen. Und
das blaue Auge brauchst du ja schon mal nicht mehr. Oder das rote.
Das blaue Auge brauche ich nicht mehr. Ich falle jetzt auf die andere Seite extra, damit das schön symmetrisch aussieht. Genau, super. Dann hat mich echt gefreut, Nicola. Ich denke, wir werden sowieso nochmal voneinander hören. Und du musst mir auch mal diese Checkliste, glaube ich, schicken fürs Debriefing. Das finde ich jetzt echt interessant.
Ja,
muss ich
bei sehr uns mal gerne. Anbringen. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, in diesem Sinne, bis denn. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.